Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich leite euch wie immer durch diese Ausgabe des Podcasts und heute geht es um das Thema Quo Vadis Enduro. Und die Frage gebe ich einfach direkt weiter an meine beiden Gesprächspartner. Das ist einmal Chris Pauls, unser Testredakteur für Bikes. Hallo Chris.
Hallo.
Und auf der anderen Seite ist es der Prof. Thomas Schmidt, Testfahrer, Fotofahrer, unser redaktionelles Multitool. Hallo Prof.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wie gesagt, Quo Vadis Enduro, wo geht's denn hin im Moment mit den Enduro-Bikes? Was sind die aktuellen Trends, die sich im Markt abzeichnen?
Ja, dann fange ich mal an. Wir haben ja aktuell den Test veröffentlicht in der Ausgabe 9. Da haben wir 8 Enduro-Bikes getestet. Das sind die neuesten mit dabei, wie zum Beispiel auch das Cannondale Jackal, das neue, oder auch das YT Capra. Und ja, die Erkenntnisse waren schon, sage ich mal, eindeutig. Es geht immer noch in Richtung 29, würde ich sagen. Es geht aber auch in Richtung mehr Gewicht. Und es ist unisono quasi auch die Gabel mit 38 mm Standrohren verbaut, also quasi die Fox 38 oder halt eben die RockShox Zap. Das war jetzt so mal grob umfasst, was so der Trend im Enduro-Bereich da abbildet. Wir haben aber auch noch natürlich so ein paar kleinere Nischentrends, würde ich momentan sagen. Das ist Mallet. Da haben wir jetzt aktuell noch kein Testrad für diesen Test bekommen. Haben aber mal ein Rad da gehabt, auch zum Vergleichen, das YT auch schon gefahren. Und ja, das sind so Sachen, die uns natürlich beschäftigt haben. Oder Prof, wie siehst du es? Was hat dich da so jetzt am meisten beeindruckt am aktuellen Test?
Also auf jeden Fall ist das richtig, dass der Trend auf noch wieder mehr geht. Man dachte schon vor Jahren, ach, wie kann das denn noch mehr werden? Aber ja, noch mehr Federweg. Und noch potenter und Laufräder größer. Da ist wirklich immer noch kein Ende. Das ist eigentlich ganz gut. Und was auch noch zu sehen ist, was diese Exoten-Nische angeht, sind diese Eidler-Pullis. Jetzt in dem aktuellen Test ist es eben halt das Cannondale, was du schon erwähnt hast. Aber das sieht man jetzt immer öfter kommen. Da gibt's auch das Cavens und da gibt's das Norco und noch ein paar andere, die genau das aufgreifen, und zwar nicht im Downhill-Bereich, sondern tatsächlich ja im Enduro-Bereich.
Interessant, wo es hingeht. Ich habe das Wort nicht verstanden. Ich habe irgendwas mit Pullis. Du meinst genau. Pullis, aber was?
Eidler-Pulli. Eidler-Pulli ist dieses kleine Umlenkröllchen, was oberhalb vom Tretlager leicht nach hinten versetzt liegt und wo die Kette herläuft. Die Kette läuft eben, wenn sie oben aus dem Zahnkranz vorne kommt, nicht direkt nach hinten, sondern überquert so einen kleinen Berg über ein kleines Röllchen. Und das Röllchen wird manchmal als Eidler-Pulli bezeichnet.
Sinn ist, das Kettenbriketten die Kette zu spannen, kommt ja aus dem Downhill-Bereich, oder?
Der Sinn dahinter ist eigentlich, den Hinterbau antriebsneutral zu machen. Und zwar haben diese Bikes mit einem hohen Drehpunkt, einen hohen Hinterbaudrehpunkt, der ist sehr weit oben angelenkt. Das kennt man so, wenn man sich zurückerinnert in die 90er, 2000er, Anfang 2000er Jahre. Auch von Tourenfullies noch. Orange hat es viel verwendet, verwendet es, glaube ich, immer noch. Scott hatte mit den G-Zero-Modellen einen hohen Drehpunkt. Das Problem war immer halt starke Antriebseinflüsse bei, wenn man die Kette dann direkt nach hinten zur Kassette rüberlaufen lässt. Das ist einfach konstruktionsbedingt so. Und um das zu vermeiden, also die Antriebseinflüsse, das heißt Pedalrückschlag, oder halt auch Bremseinflüsse gibt es dann quasi so ein Umlenkröllchen. Da wird die Kette quasi direkt durch den Drehpunkt umgeleitet und die werden damit größtenteils eliminiert, was auch gut für die Antriebsneutralität ist und halt gut funktionieren soll. Ich meine, sagen wir mal so, gleich mal so eine Einschätzung dazu. In der Vergangenheit, ja, ist das jetzt nicht unbedingt, hat sich das nicht so stark durchgesetzt. Man kann sich vorstellen, man hat dann immer noch eine Umlenkrolle mehr, ein Lager mehr, ein Verschleißteil mehr und generell natürlich auch schon eine geringe Geräuschkulisse mehr, die da halt wirklich spürbar ist oder hörbar ist. Das muss ich jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen zeigen. Cannondale ist da einen mutigen Schritt vorangegangen mit dem Jekyll, mit dem neuen Norco Range, du sagtest Cavenz Prof, ist natürlich eine kleinere Marke aus Deutschland, aber das muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen mal zeigen, ob das jetzt nicht einfach wieder so ein neuer Trend ist, der mal kurz da ist und dann wieder weggeht. Aber klar, für sag ich mal, Leute, die absolute Hinterbau-Performance suchen, ist es eigentlich fast kompromisslos, würde ich sagen.
Ich hatte immer gedacht, das wäre irgendwie sowas wie eine nach oben verlegte Kettenführung. Die gibt's ja im Downhill auch mit so Röllchen und so weiter.
Nee. Also die nach oben verlegte eine Kettenführung, die da oben ist, gibt's im Downhill so nicht. Nur im Downhill gibt's das schon länger, dass dieses System verwendet wird.
Da wird's auch jetzt verstärkt verwendet. Track hat einen Hinterbau damit entwickelt am neuen Session. Dann Commercial fährt damit. Jetzt müsste ich überlegen, wer noch alles, aber da geht auch eindeutig der Trend zu. Aber klar, ein Downhill-Bike ist natürlich auch ein Rad, das wird vornehmlich nach runter zu bewegt und da kommt es wirklich auf die Hinterbau-Performance drauf an. Bei einem Enduro, denke ich mal, da sind wir auch nochmal vielleicht bei der Eingangsfrage, Quo Vadis, was muss eigentlich ein Enduro heute können? Und also Prof, sag du mal, was denkst du, was muss es eigentlich können?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist das Enduro der Allrounder, der früher ein Allmountain war, oder sollte ein Enduro nicht einen Schritt weiter gehen? Und meine Meinung ist schon, dass das Enduro einen Schritt weiter geht. Der Alleskönner, das ist eigentlich das Allmountain. Und die Allmountains, die es heutzutage gibt, die sind ja potenter als wie so ein Enduro von vor 5 Jahren. Insofern würde ich sagen, ein Enduro ist nicht unbedingt ein Alleskönner, sondern auf jeden Fall etwas abfahrtsorientierter. Ein Enduro ist mittlerweile ein Bikepark-Alleskönner. Ein kleiner Downhill-Star, den man doch im Mittelgebirge auch noch recht gut berghoch treten kann und mit dem man auch in den Alpen auf dem Gipfel sein kann. Aber der anstrengender ist als wie ein All Mountain. Also, ich glaube, der Unterschied, den würde ich im Bikepark ziehen. Weil mit einem aktuellen Enduro, da springt man auch schon mal 10 Meter Sprünge und einen 5 Meter Drop. Und das ist dann, glaube ich, wo ein Enduro sich dann auch wohlfühlt.
Du vielleicht.
Das Rad machst du auch.
Ja, ich hab's mit eigenen Augen gesehen.
Jetzt muss ich mal was fragen hier.
Nein.
Also Enduros sind ja deshalb so ein bisschen weniger tourentauglich. A, aufgrund des Gewichts. B, weil das Fahrwerk super soft ist und deshalb mehr WIP. Deshalb nochmal meine Frage zurück zu dem Pulli.
Lass uns jetzt nicht zu sehr auf diesen Pulli eingehen.
Ich will nur wissen, ob es wirklich so stark spürbar ist, dass man sagen kann, okay, das ist hier ein absoluter Gamechanger.
Das kann man nicht sagen nach einem Test mit einem Rad, wo ein Hersteller das auf seine Art und Weise interpretiert hat. Finde ich das schwierig zu sagen für eine generelle Aussage zum Thema hohe Drehpunkte und Umlenkrolle.
Also an dem Rad, selber funktioniert es natürlich. Wenn man an dem Rad selber die Kette mal zum Spaß ohne diesen Umlenker fahren würde, dann würdest du es auf jeden Fall merken. Ja. Das schon. Aber ist die Frage, ob es halt jetzt für alle anderen auch ein Vorbild sein muss. Für die eine Rad bringt es auf jeden Fall.
Natürlich. Okay. Wo bewegen wir uns denn in Sachen Gewicht bei den Rädern eigentlich jetzt aktuell?
Ja, zunächst nochmal, also wir haben ja 8 Räder getestet und damit sind ja verschiedene Hinterbausysteme dabei. Es ist ein Santa Cruz mit einem VPP-System und was ja auch echt hervorragend funktioniert und jetzt auch am neuen Nomad nochmal viel besser geworden ist als auch am alten Nomad. Also viel plascher, komfortabler, zum Beispiel auch komfortabler als das Cannondale mit dem hohen Drehpunkt zum Beispiel. Oder wir haben halt klassische Viergelenker-Hinterbauten, die auch echt super funktionieren. Ich glaube, es ist wie mit allem am Ende entscheidet natürlich auch, sag ich mal, die Auslegung der Ingenieure der einzelnen Punkte, Drehpunkte, ob das funktioniert und dann mit Abstimmung, Dämpfer und so weiter, ob das Rad halt auch wirklich die Vorzüge des jeweiligen Hinterbausystems voll ausnutzen kann. Ne?
Es ist ja auch eine Frage, was ist ein guter Hinterbau? Ne? Die einen sagen, der muss möglichst soft und sensibel sein. Der nächste sagt sich, ne, ich möchte irgendwie das eher ein bisschen straffer und raciger, weil ich damit auch Enduro-Rennen fahren will. Gibt es da irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine Empfehlung? Ja. Oder kann man da sagen, das Testfeld spaltet sich in die Gruppen so und so? Und du hast jetzt schon gesagt, Santa Cruz ist eher plush, also soft.
Das kann man schon sagen. Also ich finde, das Testfeld hat auch gezeigt, dass die Unterschiede im Enduro-Bereich echt gewaltig sind von Bike zu Bike. Also es gibt Räder, die sind eher straff abgestimmt, für wohl eher den Racer, zu denen ich mich jetzt zum Beispiel nicht zähle, der halt mit viel mehr Gegendruck auch fährt und ein straffes Fahrwerk braucht, um auch Geschwindigkeit aus Wellen, aus Kurven und so weiter rauszuholen. Dann sind Räder dabei, die haben wirklich ein plasches, komfortables Fahrwerk, wo ich sagen würde, es ist fehlerverzeihend. Da kann man auch mal neben den Sprung springen oder zu kurz springen oder halt mal eine Wurzel blöd anfahren. Das ist dann eher so ein Komfort-Enduro von den Hinterbauten. Dann gibt es natürlich welche, die bieten so ein bisschen beides, im mittleren Bereich eher plush oder am Anfang auch sensibel, hinten raus stark progressiv. Und dann gibt es natürlich immer noch die Geometrien, die das natürlich auch stark mit beeinflussen, wo in welche Richtung jetzt so ein Rad genau geht.
Was wäre jetzt so deine Empfehlung für ein Rad, was besonders komfortabel ist aus dem Test? Specialized vielleicht?
Das Specialized ist super komfortabel. Vom Hinterbau ist aber auch schon wirklich fast ein Downhill-Rad, auch vom Hinterbau her. Der Hinterbau kommt ja auch vom Downhill-Rad-Demo und man merkt wirklich, das Rad klebt am Boden und dementsprechend hast du natürlich auch berghoch ein bisschen mehr Antriebseinflüsse, die du einfach spürst. Und das Rad ist, Thema Gewicht hattest du ja vorhin gefragt, auch das schwerste in dem Test und es wiegt 16 Kilo ohne Pedale. Und so in dem Bereich spielt sich das gerade ab. Da ist noch ein Rad, was sehr leicht ist im Vergleich, ist zum Beispiel das Scott Ransom mit 14 Kilo nur. Da sind aber auch zum Beispiel leichtere Reifen drauf, hinten ohne Exo-Plus-Karkasse, also ohne zusätzlichen Pannenschutz. Und auch hier und da einfach ein paar, sag ich mal, auch ein super leichter Carbonrahmen, leichter Carbonlenker, aber zum Beispiel kein Dämpfer mit Piggyback und so Geschichten. Da haben die einfach auch ein bisschen Gewicht sparen können. Und das Track Slash ist mit 14,7 auch noch gut leicht. Und das einzige 27,5 Zoll Rad im Test ist auch noch leicht, das Santa Cruz mit 14,6 Kilo. Aber die anderen spielen sich wirklich alle über 15 Kilo ab und gehen bis hin zu 16 Kilo. Der Grund dafür sind natürlich große Laufräder, schwere Reifen mit dicken Karkassen und natürlich auch der Einsatz durchweg von den Fox, oder nicht nur Fox, von den 38er Gabeln, RockShox mit der Sepp, Fox mit der 38er und dann hinten oft mit dem, wir hatten jetzt keinen Stahlfederdämpfer im Test, sondern mit dem X2-Dämpfer von Fox, der auch relativ voluminös gebaut ist. Da muss man dann schon relativ viel Geld investieren, wo ich gerade sagte, Scott und Santa Cruz, die sind jeweils, liegen jeweils preislich bei 9.000 Euro und da kommt man dann in Richtung 14 Kilo.
Und das Track ist aber auch bei 14 irgendwas. Was kostet das? Das liegt bei...
Das liegt bei
6,3, ne?
6,3, genau.
Das ist ja eigentlich gut, hat ja, auch den Kauftipp bekommen.
Wobei man beim Track sagen muss, das bin ich auch hier in der Stuttgarter Region recht viel gefahren und das ist ein Rad, das geht schon fast ein bisschen mehr Richtung All Mountain. Mhm. Hatten wir das Gefühl. Also es schlägt auch mal unvermittelt durch hinten, wenn mal was Größeres kommt, ist aber super plush und lässt sich gut berghoch treten. Ist wie gesagt eins der leichteren Räder im Test. Und aber ist wirklich ein guter Allrounder, auch von der Geometrie nicht allzu aggressiv gestaltet. Kann man echt für den gehobenen All-Mountain-Einsatz noch empfehlen.
Jetzt ist das Wort Mallet ja schon mal gefahren. Also eine gemixte Laufradgröße, vorne 29 Zoll, hinten 27,5. Was ist euer Eindruck, was das bringt?
Ja, also ich persönlich mag's. Ich fahre es auch privat, dass diese gemixte Geschichte. Und es gibt dem Rad übers Heck eine angenehme Verspieltheit und etwas mehr noch eine Wendigkeit. Und die Front hat aber vermittelt einem immer noch die Sicherheit und Laufruhe. Also für mich ist das definitiv ein Fahrverhalten plus. Allerdings kann ich jeden verstehen, der sagt, ja toll, jetzt brauche ich 12 unterschiedliche Reifengrößen, die ich jetzt mir auch noch kaufen muss. Früher habe ich den abgefahrenen von vorne dann nach hinten gemacht und es geht jetzt ja nicht mehr und dann brauche ich ja das noch neu und das noch neu. Das ist doch wieder ein Industrieding. Deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte einfach vorne, hinten gleich groß. Das bringt's doch nicht. Bei Schläuchen kann ich jedem sagen, der von hinten passt auch vorne rein. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, aber mir taugt's. Es gab auch tatsächlich genau in dem Test, über den wir jetzt ja auch ein bisschen parallel reden, gab's auch Räder, wo ich sage, das wäre doch toll, da ein kleineres Hinterrad noch reinzumachen oder andersrum in zum Beispiel den Santa Cruz, was eben halt noch auf 27,5er Komplettbasis ist, da ein großes Vorderrad noch rein. Das ständ dem gut. Und solche Experimente, die sind dann schon im Kopf drinnen.
Ja, also das haben wir unisono ja auch gesagt beim Test. Das Santa Cruz hätten wir uns alle mit großem Vorderrad gewünscht. Mhm. Ist leider ja nicht so, aber spricht bestimmt auch immer noch viele Leute an. Klar, kleinere Fahrer profitieren auch noch von 27,5 Zoll, auch vorne. Also klar, weil die Gabeln bauen hoch, das Vorderrad ist natürlich ein bisschen größer und da muss man zum Teil auch dann schon mit Lenkern arbeiten, die niedrigeren Rise haben, also dass man nicht zu hoch mit der Front dann nachher vorne kommt. Aber in Summe ist das Thema natürlich schon spannend. Was ich so ein bisschen beobachte oder auch jetzt sehe, wie die Hersteller das angehen, sind zum Beispiel Transition oder auch YT, die halt zwei unterschiedliche Rahmenplattformen quasi für die jeweiligen Laufradformate anbieten. Genau, Transition hat zum Beispiel das Spire, das ist das reine 29er-Bike jetzt, das reine 29er-Enduro und das Patrol, das war schon früher ein Enduro auf 27,5-Basis, das ist jetzt das MX-Rad. YT bietet das Capra als 29er an und als MX, also nicht mehr als 27er, reines 27er-Rad und sagt aber auch, wir haben halt andere Kettenstreben beziehungsweise andere Kettenstrebenlängen, andere Hintersitzstreben und auch eine andere Dämpferanlenkung, um halt quasi auch die Geometrie an das Format anzupassen, aber auch die Kinematik an das Format anzupassen, weil da herrschen halt dann auch andere Hebelgesetze. Und das klingt für mich natürlich jetzt mal, sage ich mal, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das klingt ja schon mal logisch. Man kann nicht einfach, also so würde ich jetzt sagen, man kann es schon machen, einfach ein anderes Hinterrad in sein bestehendes 29er einbauen. Dann kann es aber natürlich sein, dass man ein zu tiefes Tretlager hat, öfter schon mal irgendwo aufsetzt und dann muss man vielleicht noch eine kürzere Kurbel kaufen. Dann tritt man vielleicht nicht mehr ganz so effizient im Berg hoch. Also da muss man schon schauen, welche Kompromisse bin ich denn da bereit einzugehen. Was ich mir schon eher vorstellen kann, ist ein altes 27er auf 29 umrüsten. dann kommt natürlich alles ein bisschen höher. Und dann hast du vorne aber auch vielleicht einen flacheren Lenkwinkel, was sowieso Trend ist. Das ist aber wirklich individuell. Das ist immer schwierig, ein bestehendes Konzept so umzubauen. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt auch erstmal abwarten, bis die ersten fertigen MX-Modelle, die wirklich rein darauf konstruiert worden sind, in den Tests sind.
Wobei ich auch erstaunt war, wie gut es dann doch geht, ohne dass sie speziell darauf konstruiert sind. In meinem aktuellen Rad habe ich einfach im 29er nicht mal einen anderen Hinterbau reingemacht, sondern im langen 29er Hinterbau 27,5er Rad rein. Und es fährt sich für meine Bedürfnisse wunderbar, ohne dass die Kinematik oder sogar der Hinterbau speziell darauf ausgelegt ist. Was mich aber auch verwundert hat, weil ich eigentlich ja kurze Hinterbauten mag und der relativ lang kommt dadurch. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, probiert euch da nicht aus, sondern wer Lust hat, da mal was auszuprobieren. Vielleicht hat ja der Kumpel ein passendes Hinterrad. Das kann man ruhig mal probieren. Es könnte tatsächlich gut funktionieren und einem Spaß bringen. Und einfach ein anderes Hinterrad in Fahrrad reinzupacken, das ist, glaube ich, kein Problem.
Aber rein technisch kann es ja eigentlich an der Wendigkeit nichts verändern, ne? Also an der Geometrie schon, weil man vorne ein bisschen höher ist als... Der Reifenauflagepunkt auf dem Boden wird ja bestimmt durch die Kettenstrebenlänge, ne?
Das stimmt natürlich, die Achse, der Radstand verändert sich ja nicht, aber die rotierende Masse wird natürlich vom Umfang her geringer und das dürfte schon spürbar sein. Ich habe es selber jetzt noch nicht so ausprobiert, im Sinne, dass ich das Rad, was ich vorher als 29er hatte, dann als 27,5 hinten gefahren bin. Aber wie Prof auch sagt, das habe ich jetzt schon auch von mehreren gehört, die ihr eigenes Rad dann in die Richtung umgebaut haben und damit echt voll zufrieden sind. Oft wirklich aus der, sage ich mal, Fahrtechnik eher sehr versierten Ecke kommen, also verspielte Fahrstile haben und so weiter, die das schon sagen, dass ihnen das... das was gebracht hat. Deswegen, mein Standpunkt dazu habe ich schon ein bisschen erklärt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es machbar ist, einfach ein anderes Hinterrad reinzubauen und diese geringen Nachteile, die jetzt der Ingenieur da sieht, gar nicht so auf dem Trail nachher spürbar sind.
Ich habe es auch schon gemacht bei meinem Rad und es funktioniert hervorragend. Also ich habe einen 29er und da habe ich einfach hinten 27,5, allerdings mit Plus. Aber das ist ja bei den Serienbikes, glaube ich, auch dann meistens Plus, oder?
Nee. Nicht unbedingt, nee.
Nicht unbedingt, okay.
Bisschen breiter. Plus ist ja auch nicht mehr so jetzt, also 2,6 maximal, ob man da jetzt von Plus spricht, ist die Frage.
Ja. Sonst kann ich aus meiner Erfahrung auch noch sagen, dass wir tatsächlich bei der Spindrift-Präsentation die Möglichkeit hatten, alle verschiedenen Versionen zu fahren. Weil die bieten das in drei verschiedenen Versionen an, als 27,5, als Mix oder als 29er. Und dadurch, dass wir da alle wirklich gegeneinander fahren konnten, war das schon interessant. Fast drei verschiedene Fahrräder. Und am Ende muss ich sagen, brauchte ich das 27,5er gar nicht mehr. Und das Mixrad war auf den sprunglastigen Strecken viel verspielter, spaßiger und das 29er war dann halt in diesen Downhill-Passagen einfach der Knüller.
Spindrift-Hersteller?
Das ist Profane gewesen.
Ja, okay. Ja, ähnlich ging es auch mir bei YT mit dem Capra. Wie gesagt, das sind aber natürlich jetzt zwei unterschiedliche Rahmenplattformen, aber was ich am ehesten schon daran äußert, dass der Hinterbau halt so um 5 mm kürzer ist. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Thema, wo ich eigentlich schon immer irgendwie sage, es ist eigentlich, Laufradgröße ist natürlich ein Thema, aber man soll es jetzt auch nicht immer überbewerten. Ich erinnere mich an einen Stumpjumper von vor vielleicht 10 Jahren, das waren 27,5er, das fuhr sich aber wie ein 29er, weil einfach die Geometrie so lang und so flach war. Und klar, das Überrollverhalten von dem Vorderrad gerade oder auch die rotierende Masse ist natürlich spürbar, das denke ich schon. Aber bei den Geometrien haben wir wirklich auch gewaltige Unterschiede bei den aktuellen Enduros. Viele kennen ja noch den Trend zum immer kürzeren Hinterbau. Der ist da jetzt spätestens quasi vorüber. Und da sind wir jetzt bei Hinterbaulängen, sage ich mal, über 440 mm. Früher war Specialized musste immer ein Rad mit 425 mm Hinterbaulänge haben. Das war zwar noch zu 26 Zoll Zeiten, damit es halt ein verspieltes Handling hat. Und jetzt, wie gesagt, beim Specialized Enduro sind wir bei 442. Das längste Rad im Test war mit Abstand das Transition. Und das hatten wir ein XL und das hatte da einen 452er Hinterbau. Witzigerweise auch so aggressiv von der Geometrie. Es hat uns auch wirklich gut gefallen, das Rad, muss man wirklich sagen. Dass es einen sehr flachen 63er Lenkwinkel hat und wir sind in der High Position gefahren. Also man kann ja über einen Flipchip auch die Geometrie so ein bisschen anpassen. Kennt ja vielleicht jeder mittlerweile. Und das ist das einzige Rad, was ich, glaube ich, je im Test in der High Position gefahren bin, weil die flache noch flacher und noch länger gewesen wäre.
Angenommen, ich will das Rad irgendwie auch zum Tourenfahren verwenden. Wie sieht's mit den Sitzwinkeln aus? Da ist ja irgendwie die sind ja in der Vergangenheit jetzt immer steiler geworden. Ist das da auch der Fall bei den Enduros?
Ja, ganz klar.
Das, also pedalierfreundlich sozusagen.
Pedalierfreundlicher, genau. Das sieht man auch schon an einfach Bildern, wenn man sich die Silhouette, die flach von der Seite anschaut. Die stehen mittlerweile auch bei 77 Grad ungefähr. Aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, immer zu sagen, es darf jetzt kein flacher Sitzwinkel mehr sein. Das ist auch ein bisschen, ich bin es auch gewohnt manchmal so ein bisschen und ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn es zu steil ist vom Sitzwinkel her. Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Beinlänge und Oberschenkellänge. Und die Sitzwinkel, die angegeben werden, die basieren ja auch auf einem theoretischen Wert. Und wenn man die Sattelstütze dann weiter rauszieht, weil die Verlängerung von Oberkante Sitzrohr zu Tretlager, die trifft ja nicht immer genau aufeinander in einer Linie, sondern die sind ja versetzt. Und da gibt es dann auch so einen Wert, wo der Sitzwinkel gemessen wird zum Teil. Zum Teil wird er auf Höhe des Steuerrohrs vorne gemessen, zum Teil aber auch auf so einem imaginären Sitzhöhenwert von 770 mm oder so. Transition gibt es sogar, glaube ich, an auf der Seite. Also da darf man nicht immer, glaube ich, rein nach den Werten gehen. Anders sehe ich es zum Beispiel beim Lenkwinkel. Da ist es natürlich schon spürbar.
Da, aber wenn wir jetzt noch bei den Sitzwinkeln sind, das kommt auch immer noch auf die auf das drauf an, was man gerade vorhat. Ein steiler Sitzwinkel, der macht halt Sinn, wenn man viel berghoch fährt und auch steil berghoch fährt. Weil wenn man weiter hinten sitzt, und man steil berghoch fährt, dann sitzt man noch weiter hinten. Das Vorderrad wird leichter, man tritt noch mehr von Gefühl hinten und es lässt dann ein steile Berge über längere Zeit nicht so angenehm erscheinen. Fährt man aber viel auf der Ebene, weil die Trails eben halt 15 Kilometer vom Heimatort sind und man die ganze Zeit am Radweg dahin trudelt. Das macht einem vielleicht dann nichts aus, aber da, wenn man dann dort gemütlich etwas mehr über dem Heck sitzt, da macht es dann einem mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit vorne, sehr, sehr weit nach vorne sitzt. Insofern muss man auch überlegen, womit fahre ich eigentlich und was sind dann dadurch vielleicht meine Vorlieben. Und dazu kommt dann am Ende auch noch, dass man ganz schön viel Spielraum hat, indem man den Sattel dann weiter nach vorne schiebt oder eben halt weiter nach hinten schiebt. Deswegen sollte fast der Sitzwinkel nicht unbedingt ein absolutes Kaufargument sein. Aber ich persönlich finde es trotzdem gut, dass die wieder steil geworden sind, die Sitzwinkel, weil das mir sehr entgegenkommt.
Ja, es macht so ein Rad definitiv effizienter. Ne? Also man muss ja auch bedenken, je nachdem, welchen Sack du fährst, also sackt das Rad ja auch nochmal ein, dann sitzt du ja auch wieder flach. So ein bisschen habe ich mich auch jetzt mal mit dem Thema Gravel oder Rennrad beschäftigt. Da müsste ich jetzt, also genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber da sind ja auch Sitzwinkel von 72, 73 quasi normal.
Ja.
Und dann tritt man ja auch effizient. Also wenn man jetzt hier das Flachste ist, glaube ich, das Scott mit 75, klar, das ist spürbar und vor allen Dingen, wie du sagst, wenn man es weiter herauszieht, aber man kommt natürlich trotzdem mit dem Scott ziemlich gut den Berg hoch.
Giant war nicht dabei, sonst hätte das wahrscheinlich den flachsten Sitzwinkel okay. gehabt. aber klar, und das ist ja auch so, dass aus dem Bike-Fitting man weiß, dass der Sitzwinkel und die Sitzposition eigentlich, zumindest die Position von Sattel zu Tretlager, kannst du eigentlich von Rennrad bis zu Enduro hin übertragen. Da gibt's einen Winkel, der ist perfekt und der ist der beste für die Ergonomie. Und bergab sitzt man ja sowieso nicht. Insofern ist das auch so ein bisschen, habe ich mich auch immer so ein bisschen gefragt, warum gibt es überhaupt diesen flachen Sitzwinkel?
Aber da ist die Frage beim Bikefitting dann tatsächlich, wie man ihn misst. Das ist ja auch so, wie man den Sack und so weiter einstellt oder seine Bremsposition von den Hebeln. Wo bewege ich mich? Und man kann Bikefitting natürlich wie beim Rennrad machen, in der Ebene, mit dem Rennrad bin ich wahrscheinlich auch öfter mal in der Ebene, aber ich könnte das Bikefitting und die Winkel ja auch vielleicht messen, indem ich mein Rad leicht an einen Hang stelle. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass die Winkel 1:1 zu übertragen sind. Ja, wenn man die überlegt, wo messe ich jetzt meinen Winkel? Deswegen es ist gut, dass es Bikefitting gibt, aber man muss auch überlegen, wie fahre ich am meisten und stelle ich jetzt meine Bremsen ein auf die Ebene oder auf bergab, stelle ich mein Fahrwerk ein auf die Ebene oder auf bergab und so ist berghoch auch die Frage, stelle ich meine Sattelposition eher auf Ebene oder bergauf ein, ne?
Ja, aber bergauf ist es dann, wie gesagt, da gibt's. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja, ist ein anderes.
Also Pedalierposition ist eigentlich, also wie die ist tatsächlich, die kannst du irgendwie in die senkrechte, in die horizontale überall reinstellen für den Körper im Verhältnis zum, also für das Becken im Verhältnis zum Tretlager gibt's eine ideale Position. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man die eigentlich überall hin übertragen. Da geht's ja nur um Pedaliereffizienz und Ergonomie. Da geht's jetzt gar nicht so sehr darum, rutsche ich irgendwie beim Bergauffahren ein bisschen nach vorne, um ein bisschen mehr Druck vorne zu haben, etc. pp. Aber das führt hier in einen anderen Bereich. Da haben wir schon zwei hervorragende Podcasts zu gemacht. Die heißen Nie wieder Schmerzen, Ausrufezeichen, Teil 1 und 2 mit dem Radlabor. Was mich jetzt interessieren würde bei den Enduros, wo haben die denn so ihre Limits? All Mountains sind ja irgendwie für alles. Enduros sind abfahrtsorientierter, ein bisschen Gravity-lastiger. Was kann man mit denen alles machen, sozusagen in Richtung Downhill? Wo haben die da so ihre Grenzen? Was würdet ihr da sagen?
Nirgendwo.
Nirgendwo.
Also es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade Red Bull Hardline war und da gab es auch Leute, die mit Enduros, aber dann mit Doppelbrückengabel gefahren sind.
Ja, habe ich auch gesehen.
Die sogenannte Capability von diesen Rädern, was die wirklich können, wie robust die sind und wie gut die Performance ist, damit kann man eigentlich ein Downhill-Rennen fahren. Natürlich hilft dann vorne eine Doppelbrückengabel mit noch mehr Federweg, aber im Prinzip ist man selber das Limit und nicht mehr das Fahrrad.
Da wäre die Frage natürlich, man muss immer checken, ob der Rahmen auch auf eine Doppelbrücke, für eine Doppelbrücke zugelassen ist, weil da nochmal andere Kräfte natürlich wirken. Ich würde sagen, im Zweifelsfall ja, bei einem Enduro, aber ausgelegt sind sie natürlich auf die 38er Gabeln und da würde ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen wollen, weil das hat natürlich schon, die gibt es ja erst seit dem letzten Jahr, also sind im letzten Jahr erst vorgestellt worden von Fox erst, die 38 und dann von RockShox die Zep. Davor war die 36er oder die Lyric mit nur 35 mm Standrohren, war ja State of the Art im Enduro-Bereich und wurden ja auch bis bis hoch zu 170, 180 Millimeter quasi gefahren. Und das hat sich letztes Jahr dann geändert. Ich war erst so der Meinung, das braucht kein Mensch irgendwie. Das ist einfach nur Mehrgewicht und steif genug sind die 36er doch sowieso, sind sie auch, würde ich nach wie vor sagen. Aber trotzdem, so ein Rad, wie du auch sagst, Prof, das Limit ist wahrscheinlich, ja, da gibt es kein Limit. Die Enduros sind dadurch noch mal echt potenter geworden. Und die 200-300 Gramm, die man dann mehr mitschleppt, sag ich mal, die spürt man nicht. Klar, am Ende das 16 Kilo, aber ist schon viel. Aber es lässt sich trotzdem noch gut, gut berghoch treten. Und ich finde, der Kategorie jetzt und den Bikes, die wir da im Test hatten, denen stehen die neuen Gabeln echt schon ausgezeichnet. Also man hat es am deutlichsten am Specialized Enduro gemerkt. Es kam 2019 auf den Markt und da noch mit Fox 36er Gabel. Da waren wir auch im Bikepark Todtnau und da hat man schon gemerkt, der Hinterbau ist so potent, da können die 36er fast nicht mehr mithalten. Mhm. Und das Gefühl hatten wir jetzt mit der 38er nicht mehr. Also da ist schon nochmal ein kleiner Performance-Sprung passiert in dem Bereich.
Vor allem in Richtung Downhill. Ja, wenn das jetzt nochmal auf diese Frage abzielt. Und wir sind ja auch im Bikepark gefahren, die Räder, um mal zu sehen, wie arg kann man sie rauskitzeln. Es ist brutal, wie gut in einem Downhill-Bikepark die Räder performen. Auch in Sachen Reifen sind die Hersteller nicht mehr so, dass die da dann die leichten, man sagt schon immer manchmal, ne, Papierreifen drauf machen. Zumindest die Reifen, die dann leichter sind und für eigentlich mehr einen Toureneinsatz sind. Das packt eigentlich keiner mehr drauf. Die Dinger sind tipptopp, die kommen daher und die kann man im Bikepark fahren.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie mit Endurofahren anfangen, dann müsste ich mich irgendwie auf ein Rad einstellen, was um 16 Kilo wiegt oder 15 bis 16, sagen wir mal so. Und ich kann dann aber endlich, ich wollte ja auch mal, ich glaube, jeder, der Mountainbike fährt, wollte sich schon mal ein Downhill-Rad kaufen. Und mir wurde davon abgeraten mit den weisen Worten, das ist das teuerste Rad, was du kaufst und du wirst es am wenigsten fahren. Weil man dafür ja dann irgendwie auch eigentlich immer in den Bikepark gehen muss. Deshalb kann man eigentlich dann mit einem Enduro ja so ein bisschen da die Brücke schlagen und sagen, ich kaufe ein Rad, mit dem kann ich irgendwie Downhill fahren, kann aber trotzdem noch damit auch eine Tour fahren, vielleicht.
Absolut. Also so würde ich es unterschreiben. Und mit dem Downhill-Rad hast du recht. Ich habe zwei Downhill-Räder in meiner Karriere besessen. Die standen die meiste Zeit rum. Ich war dann zwar froh, wenn es in den Bikepark ging, dass ich sie hatte, aber also sie sind teuer und sie werden wenig bewegt. Also es kommt immer drauf an, aber klar, viele Leute, die fahren nur im Bikepark und für die lohnt sich das natürlich, aber die mit den Enduros kann man echt selbstbewusst in den Bikepark gehen. Also jeder können Stufe. Und wenn man sich dann vielleicht jetzt unseren Test nochmal durchliest, wo wir es relativ gut, glaube ich, rausgearbeitet haben, welches Rad wo ganz gut seinen Einsatzbereich hat, dann findet man da auch ein Rad, was auch im, sag ich mal, im Mittelgebirge auf hier unseren, sag ich mal, illegal gebauten Enduro-Strecken halt gut funktioniert, aber auch da, sag ich mal, die 200-300 Höhenmeter immer super gut mitmacht. Pedaliereffizient. Die meisten haben ja wirklich alle haben einen Hebel, wo man auch nochmal eine Plattform in Dämpfer einschalten kann. Also eine Pedalier, dass es pedaliereffizienter wird. Und dann hängt es auch immer stark von der Reifenwahl ab, natürlich, ne? Wo man jetzt das Rad, sag ich mal, feintunen kann. Mit schwereren Downhill-Reifen ist es dann nochmal besser für den Bikepark geeignet. Und mit leichteren Reifen, einer dünneren Karkasse, tritt sich natürlich schneller den Berg hoch.
Wundert mich jetzt so ein bisschen, dass die Räder irgendwie eine Plattform drin haben, weil es ist ja so ein bisschen was Ähnliches wie ein Lockout, aber irgendwann habe ich mal von einem Hersteller gehört, wir müssen ja ein Lockout an die Räder machen, weil die Deutschen das alle wollen.
Ja, ja, gut, es war aber vom Lenker. Ein Lenker-Lockout. Und das war auch noch an der Gabel und dann auch noch zuschaltbar, dies und jenes, aber über man merkt schon, ich brauch's nicht und ich mach's auch fast nie rein an meinen Rädern, aber so ein ganz leichtes Rumgewackle hat man dann doch, ohne dass es richtig wegsackt wie früher, weil früher sind die Räder weggesackt, das war eine ganz andere Geometrie plötzlich, weil die berghoch in sich eingesackt sind oder so arg am Wackeln waren. Und jetzt ist es einfach nur noch ein Ticken angenehmer, wenn man 1000 Meter hochstrampelt, so würde ich es sehen.
Ja. 1000 Höhenmeter locker mit jedem der Räder machbar, je nach Fitnesszustand. Also Lockout-Hebel, du lachst, also die Schweizer haben es, glaube ich, erfunden, zumindest in dem Test, vom Lenker aus, am Scott Ransom. Das ist traditionell bei Scott verbaut.
Ja, sogar am Downhiller, oder?
Ja, ich glaube sogar auch am Downhiller. Ja.
Aber das ist auch, das ist dann dreistufig, ne?
Lockout. Das ist sogar dreistufig, genau. Du kannst den Dämpfer hinten im Hub reduzieren auf 120 oder so von 170 kommend. Und wenn du dann, die Gabel wird dann auch gestrafft und dann, wenn du nochmal einen Klick zulegst, dann ist sogar das Fahrwerk komplett blockiert. Das ist natürlich, sage ich mal, für die Schweizer ideal, die sind in den Alpen viel unterwegs und da fährst du auch mal 2000 Höhenmeter Teeranstieg oder Schotter hoch und da bist du mit dem Rad echt ziemlich flott unterwegs und da sackt auch hinten dann nichts ein, du hast, wie gesagt, nicht die Sitzwinkelproblematik, von der wir vorhin gesprochen haben, aber Plattformhebel an und für sich, klar, würde ich empfehlen an den Rädern, der X2, dieser ehemals Downhill Luftdämpfer, der da überall verbaut ist, der bietet das ja mittlerweile auch an. Und der hat hier auch den Hebel für die Plattform. Und es kommt halt sehr auf den Hinterbau wieder drauf an. Also du kannst da auch immer nur einen Kompromiss eingehen. Beim Specialized ist es so plush, da musst du den Berg hoch einschalten, damit es nicht wippt. Bei YT oder auch am Cannondale mit der Umlenkrolle, die sind echt fast ohne Zuschalten der Plattform berghoch gut fahrbar.
Also ich finde es genial beim Scott. Ich bin es ja auch mal ein Jahr lang im Dauertest gefahren und oh Wunder, obwohl Lockout und wahrscheinlich viele Ventile da drin, es ist nicht kaputt gegangen. Und man hat wirklich irgendwie dann auch ein sehr offenes Fahrwerk, wenn es offen ist. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, so blockierbare Systeme, also die eine richtige Blockierung haben, die fahren sich generell auch ein bisschen straffer. Bei dem Scott hatte ich das Gefühl nicht. Aber Thema Dämpfer, sind die Räder umrüstbar auf Stahlfederdämpfer oder wahrscheinlich nicht? Ne?
Theoretisch schon. Theoretisch ist es wie mit dem Mallet. Du kannst das
sehr ja bei machen, aber es ist nicht so gedacht. Ja.
Doch, zum Teil ist es auch so gedacht. Es erhöht sich dann einfach auch beim Luftdämpfer ist die Endprogression halt nochmal höher und beim Stahlfederdämpfer verhält sich es einfach ein bisschen linearer durchweg und du hast aber ein feineres Ansprechverhalten. Also es macht durchaus Sinn, so manchen, sage ich mal, nicht so gut designten Hinterbau mit einem Stahlfeder auszustatten und du kriegst dann auf einmal ein Sahne-Ansprechverhalten. Muss aber auch zum Teil überlegen, dass du dann auch nicht dieses, sage ich mal, jetzt mal so in Worten beschrieben, bauchige Gefühl hast, so dass dann in der Mitte so richtig schön plasch zusammensackt, wie bei einem Luftfederdämpfer. Das hast du beim Stahlfederdämpfer dann zum Teil nicht. Der steigt einfach linear an und wird dann am Ende auch progressiv. Gut, Luft ist es progressiver am Ende, aber das liegt dann auch immer sehr stark, hängt dann immer sehr stark davon ab, wie die Kinematik vom Hersteller gewählt ist.
Eure Favoriten aus dem Test, was würdet ihr sagen?
Ja, es ist ne, die Frage, wofür fahre ich damit jetzt 2 Wochen durch die Alpen?
Für dich.
Oder werde ich da, oder habe ich das hier zu Hause stehen in meinem wunderschönen Tübingen?
Du kannst auch 2 Favoriten nennen.
Also ich persönlich fand, dass Scott echt ganz schön toll als Allzweckwaffe. Und wir hatten es ja eben von diesem Mallet ein bisschen länger. Und da muss ich sagen, das fährt sich fast, als wäre ein 27,5er Hinterrad drin. Wenn das ein Blindtest gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich glaube, da ist ein 27,5er Reifen drin. Also es hat eine sehr wendiges Heck, liegt aber trotzdem gut. Und wo du es auch eben von diesem Zuschalten und wie plush es ist, früher hat Scott das schon darauf ausgelegt, dass es offen fast nicht berghochfahrbar ist, dafür super anspricht und dann nur mit einem Lock auch in der Ebene oder berghoch fahrbar war. Das haben sie nicht mehr. Dieses Rad, den Lock, den brauchst du nicht mehr unbedingt, was früher ja schon teilweise wirklich so war. Aber du kannst ja auch einfach die ganze Tour offen fahren und bist trotzdem nicht genervt. Also von dem her, dass Scott für Mittelgebirge mit Luft nach oben und sonst das Transition, das war schon so schön racing downhillig, wenn man wirklich so eine Parktournee macht, wo man dann auch noch 5 Tage in Port du Soleil ist, dann würde ich's Transition einpacken. Specialized erwähne ich jetzt leider nicht, aber das hat schon auch rausgestochen. Wenn ich aber zwei gewählt, aber das Specialized selber ist dann wirklich der Downhill-Hobel, der dann einem auch das super, super Plush-Komfortrad ist. Also wer jedes Steinfeld zum Flow-Trail machen möchte, der braucht halt dann das Specialized. Ne?
Ja, das kann man schon so sagen. Also für mich wenn ich jetzt ein Enduro in der Garage stehen hätte und dann noch ein leichteres All-Mountain, dann würde ich auch das Transition nehmen, weil es einfach auch, wie gesagt, 63er Lenkwinkel, lange Geometrie, super plush ist, aber doch noch pedaliereffizientes Fahrwerk, langer Reach, also auf dem Rad, da fühlt man sich wirklich mega sicher und gut aufgehoben, auch sonst sehr überzeugend. Denn wenn es aber jetzt nur ein Rad sein dürfte, und es wäre ein Enduro, ist da schon klar, die All Mountains, die sind mittlerweile auch potent, weil auch die 36er da natürlich jetzt stark verbaut wird oder fast nur noch verbaut wird, ist ein All Mountain natürlich immer eigentlich so das beste Rad momentan, was man sich so kaufen kann. Aber wenn man jetzt ein Rad und man möchte 170 mm Federweg mit einer 38er Gabel, geht auf jeden Fall, kann ich auch für Touren empfehlen, wie vorhin schon gesagt, das Track Slash ist leicht, pedaliereffizient. Und wenn man es aber dann doch ein bisschen mehr noch in Richtung Abfahrt haben möchte, auch vielleicht ein etwas potenteres oder, sag ich mal, Heck mit mehr Reserven, würde ich es YT nehmen.
Wobei man auch mittlerweile sagen muss, ein aktuelles All-Mountain geht sogar im Bikepark. Das darf man jetzt nicht denken, oh Gott, wenn ich Bikepark fahren will, da brauche ich ja unbedingt ein Enduro. Die ganz aktuellen All-Mountains, die auf den Markt kommen, die, wie du gerade schon gesagt hast, Chris, mit einer 36 ausgestattet sind, hey, sogar mit denen kann man Spaß haben in, was weiß ich, Serfaus oder Largs, ne? Kein Thema. Ja.
Ich denke halt oft noch mal so an sage ich mal, Downhill-Strecken, wie jetzt auch in Tottenau oder so, da sind halt schon Wurzelfelder, da bringt ja der flache Lenkwinkel was. Ne? Ja. Und da fand ich auch schon, dass bei den Enduros mir zum Teil auch bei den, sage ich mal, teilweise auch bei den neueren Rädern, der Lenkwinkel hätte noch flacher sein können. Also ich schreck da nicht vor einem Lenkwinkel unter 64 zurück.
Und das haben wir uns hingewöhnt, ne?
Also flache Lenkwinkel. Genau. Man muss einfach ein bisschen schneller fahren und dann merkt man das auch nicht mehr. Und es bringt halt da einfach auch wieder Vorteile, Sicherheit, wenn es mal steil wird oder irgendwelche Kanten kommen oder Drops, die man auch mal vermasselt oder sowas, da ist man einfach auf so einem langen, flachen Rad echt sicher unterwegs und schnell vor allen Dingen.
Jetzt angenommen, ich will irgendwie mit Enduro-Fahren anfangen und muss ich da irgendwie sonstiges Zubehör hinzukaufen? Also ich würde ja erstmal sagen, Rucksack mit einem kleinen Rückenprotektor drin wäre cool, weil man einfach dann, wenn man doch nochmal einen härteren Sturz hat, auch Wirbelsäulenschutz hat. Gut, das kann man auch bei All-Mountain und auf dem Cross-Country-Rad tragen. Aber was ist mit einem Full-Face-Helm? Brauche ich den unbedingt oder reicht auch eine Halbschale?
Und bei Rennen ist es zum Teil vorgeschrieben. Also ist immer die Frage, was man natürlich vorhat und sagt, ich will jetzt mit Enduro anfangen. Im Endeffekt will man Radfahren und man braucht ein Fahrrad und dann kauft man sich halt mal ein Enduro und da braucht man jetzt nicht extra einen unbedingten Enduro-Helm, Enduro-Schuhe, Enduro-Brille, Enduro-Rucksack. Man sieht zwar, dass da ein Trend hin ist, dass Enduro-Fahrer einen gewissen Look haben. Mhm. Und natürlich bei einem Rennen ist es auch hilfreich, dieses Regelwerk zu kennen, denn einige Rennen verlangen eben halt Full-Face-Helm und die Rennen sind auch so anspruchsvoll, die Strecken sind so anspruchsvoll, dass auch im Rennen mittlerweile viele mit Rückenprotektoren fahren. Die haben keine Protektoren-Rucksäcke an. Die meisten haben, weil die Enduro-Racer keine Lust auf Rucksäcke haben, haben die dann die Sachen am Rad oder tragen so eine schöne Gürteltasche, wie sie früher hieß. Aber fahren trotzdem mit einer Weste, mit einer Protektorweste gibt es ganz viele, weil tatsächlich die Strecken so anspruchsvoll sind. Und klar, wenn ich mit dem Enduro im Bikepark gehe, dann muss ich mich den Bikepark-Regeln unterwerfen, sowie auch an sich selber denken und sich dementsprechend schützen. Aber wenn man jetzt im Mittelgebirge mit einem Enduro-Rad unterwegs ist, dann darf man genauso aussehen wie mit dem All Mountain.
Ja. Man darf generell als Mountainbiker immer so aussehen, wie man gerade aussehen möchte.
Wie man möchte, ja.
Weil, aber klar, Fullface-Helm macht schon Sinn, wenn man jetzt viel im Bikepark oder mit dem Lift unterwegs ist, ist aber auch immer eine Anschaffung, die man sich leisten können will, muss. Und eine gute Halbschale ist auf jeden Fall auch sicher und Knieprotektoren, wie gesagt, sind da auf jeden Fall Pflicht und ein Rückenprotektor. Die meisten kaufen sich das in Form eines Rucksacks, was auch Sinn macht, wenn man jetzt ein bisschen längere Tagestouren oder sowas plant. Also es ist wir haben auch ein Enduro-Spezial gemacht im aktuellen Heft. Also da gibt es noch ein paar Seiten so rund ums Thema, wo wir auch das Ganze so ein bisschen auch manchmal mit einem nicht ganz ernst gemeint, quasi so ein bisschen überspitzen, so welcher Typ bist du? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen an Enduro-Fahrern. Der eine, also viele, gerade aus dem Alpenraum, für die ist es selbstverständlich, dass sie ihr Rad schultern und auch mal 2 Stunden lang auf den Gipfel hochtragen, um dann dort den schönsten Trail zu fahren, den sie wahrscheinlich je in ihrem Leben gefahren sind oder den wir wahrscheinlich niemals erreichen werden. Und dann gibt es natürlich den Typ, der quasi am liebsten mit einem amerikanischen Pickup-Truck irgendwo die Berge hochheizt und hinten drauf sind 5 der coolsten Enduro-Bikes auf der Ladefläche und dann wird dann darunter geschreddet, egal.
Im T-Shirt.
Genau, im T-Shirt und mit so einer langen Racing Troy Lee Design Hose. Und da gehört natürlich auch der Fullface-Helm und die Goggle und so weiter alles mit dazu. Und da dürfen dann eigentlich fast keine Handschuhe getragen werden, weil das ist uncool. Und dann greift man quasi in den Track, um sich die verschwitzten Hände quasi so trocken zu legen, um wieder Grip am Lenker zu haben. Okay. Ja, das Mountainbiken hat schon noch seine Facetten.
Und wenn man Franzose ist, dann darf man zum Fullface-Helm auch eine normale Ray-Ban tragen, habe ich
gesehen. Genau, ja, oder so eine sportliche, racige Brille aus dem Rennradbereich.
Ja,
also da darf man sich nicht immer allzu ernst nehmen. Man muss einfach, glaube ich, sehen, wo habe ich denn Lust drauf? Möchte ich irgendwie mit meinem Enduro stundenlang abseits der Wege, oder nicht abseits der Wege, sondern abseits der Bikeparks sein? Dann habe ich natürlich einen anderen Anspruch an meine Ausrüstung, als wenn ich jetzt der Bikepark-Typ bin. Aber für die auch, weil wir es jetzt eher noch nicht so thematisiert haben, ist auch ein Enduro echt, sage ich mal, auch mit einer 38er Gabel eher so ein pedaliereffizientes, wirklich absolut empfehlenswert, weil der Sicherheitsgewinn von den Fahrwerken mit 170 mm Federweg und den Geometrien, alles, was wir vorhin beschrieben haben, auch Laufradgrößen, ist so enorm. Und gerade in den Alpen, wer da unterwegs ist, der kennt es natürlich auch, da sind natürlich auch die Trails schon mal schroff und da kommst du mit einem flachen Lenkwinkel und großem Vorderrad auch echt immer sicher wieder runter.
Ja, und das hat mich auch dazu gebracht, irgendwann 26 Zoll dann doch stehen zu lassen und auf 29 Zoll umzusteigen. Ja. Ja, weil das tatsächlich einfach das Überrollverhalten deutlich spürbar ist. War denn im Testfeld überhaupt ein komplett 27 Zoll Rad? Mhm. Das Santa Cruz, oder?
Ja.
Genau. Das war das einzige?
Mhm.
Ah ja, okay.
Mhm. Ja, Santa Cruz fährt ja die Philosophie, dass sie eigentlich in allen Kategorien, also allen Federwegskategorien, außer jetzt mit geringerem Federweg quasi beide Laufradgrößen bieten. Mhm. Aber neu jetzt auch mit dem Bronson im All-Mountain-Bereich auch kein reines 27,5 Zoll Bike mehr. Das ist auch jetzt schon ein MX. Also der Trend ist natürlich da, dass das 27,5 Vorderrad aussterben wird.
Kleine Frage habe ich doch noch zum Thema Material. Also es ist alles erlaubt, irgendwie sogar Armprotektoren, auch wenn sie komisch aussehen. Aber wenn man möchte und das haben will, dann darf man auch die tragen.
Auch den Pickup-Truck nicht, aber bitte? Auf dem Pickup-Truck musst du dann schnell lange Ärmel drüber ziehen, damit du dann ausgelacht bist.
Ja, klar. Mich machen die nervös. Ich trage sonst alles an Protection, was es gibt, aber Ellenbogenprotektoren werde ich nicht warm mit. Aber was denkt ihr über spezielle Enduro-Klickpedale? Also ich meine, Flat-Pedals sind ja in dem Bereich, also Plattform-Pedale, sind ja in dem Bereich weit verbreitet. Einfach, weil man schneller mit dem Fuß auf dem Boden ist, falls man mal wegrutscht oder irgendwie eine technische Schwierigkeit hat.
Oder einen coolen Sprung machen will.
Bitte?
Oder einen coolen Sprung machen will.
Ja. Was denkt ihr über Enduro-Klickpedale, also eigentlich Klickpedale mit einem größeren Käfig außenrum? Bringt das denn überhaupt was?
Sicher.
Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dieses Ausklicken und dann auf dem Pedal irgendwie stehen mit der Mitte des Fußes, das mache ich nie. Also das.
Nee, ich glaube, da geht es auch nicht drum.
Da geht es nicht drum.
Nee, bei den Klickpedalen, wo ein Käfig drumherum ist und noch Pins drin sind. Sondern mir geht es immer so, wenn ich jetzt mit dem Cross-Country-Rad oder mit Trailbike leichtere Strecken fahre, dann reicht mir die Auflagefläche in der Mitte vom Pedal. Dann habe ich meistens aber auch Schuhe an mit einer steifen Sohle. Also so ein typischen Klickschuh. Und beim Enduro-Schuh hat man doch manchmal immer noch ein bisschen Flex im Pedal und auch eine profiliertere Gummisohle und dann hat man nochmal einen sichereren Stand oder größere Standfläche insgesamt auf dem Pedal und ich meine schon, dass es spürbar wäre. Aber
weil die kann man auch dementsprechend einstellen.
Genau, kann man auch von der Höhe her nochmal einstellen, ne, dass man mehr Pedalkontakt hat nachher.
Ja. Liegt ja auch an den Schuhsohlen, also der von jetzt, sagen wir mal, Enduro-Schuhen, das sind ja quasi Sneaker mit Klickmöglichkeit, die haben ja eine weichere Sohle und damit sich das Glied dann auch nicht so stark durchdrückt, hat das Pedal dann meist halt auch einen größeren Rahmen außenrum, mehr Auflagefläche.
Wobei ich so Enduro-Schuhe fahre, die auch so aussehen wie so Racer-Klickschuhe, mit so einer Schnalle nochmal oben über, ist ja keine Schnürsenkel, sondern sind so Ratschen dran. Und unten auch so ein typischer Bikeschuh. Und die haben aber auch rundherum nochmal mehr Gummisohle auch zum Laufen. Und dann fahre ich schon gerne Klick. Ich muss sagen, ich mache es so, wenn im Sommer, wenn es trocken ist, fahre ich gern Klick. Und im Winter, wenn es oft rutschig ist, also fahre ich eigentlich lieber Flat, weil das gerade dieses Fuß mal setzen in Kurven oder bei irgendwelchen brenzlichen Situationen, da bin ich einfach wieder schneller und sicherer auf dem Pedal als mit dem Klick. Aber es gibt auch Leute, die haben das drauf, super schnell wieder einzuklicken. Also,
aber ich muss mich jetzt nicht umgewöhnen, nur weil ich ein Enduro kaufe. Ich möchte hier einen Appell an alle Menschen rauslassen. Fahrt einfach mit einem Schuh weiter. Kauft euch jetzt nicht extra einen neuen Schuh, weil ihr ein neues Fahrrad habt. Leute.
Oder es gibt halt jemanden, der jetzt ganz frisch zum Mountainbike-Sport kommt und sagt so, ja, was muss ich denn jetzt machen? Muss ich Klickpedal fahren? Ja. Bin ich sonst kein Mountainbiker? Das ist eine spannende Frage vielleicht für einen weiteren Podcast.
Auf jeden Fall. Wobei ich würde da ein kleines bisschen widersprechen wollen. Also wenn ich einen ultra harten Race-Schuh mit Carbon-Sohle und Minimalstollen habe und dann mit einem Enduro in einer schwierigen Passage den Fuß vom Pedal nehme, dann kann es, also es ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich irgendwie mit diesem Schuh einfach auf dem Untergrund, auf dem ich eigentlich Halt finden wollte, einfach weggerutscht bin, weil die Carbonsohle so glatt war, dass ich mich in Vermeidung eines Sturzes total auf die Nase gelegt habe, weil es so steil und steinig war. Und dann sind ja auch die High-End-Carbon-Schuhe innerhalb von einer Minute zerstört, weil alles verkratzt ist. Also,
die aber klar, ja nicht.
Normalen Tourenschuh kann man auf jeden Fall
ja. irgendwie auch dafür. Füße bleiben um Pedal.
Diese High-End-Carbon-Schlappen, die überlässt man ja auch den reinrassigen Racern.
Ja,
die
sind genau.
A, viel zu teuer
ja. und
B, viel zu unbequem und dann rutscht man damit noch aus, wenn man mal auf dem Stein auftreten.
Und beim Laufen sieht man auch komisch aus, ja.
Genau,
ja, sieht man ja, auch komisch genau, aus. Wie die Skifahrer, die dann hier so stark.
Genau. Oder die Rennradfahrer, ne, die vorne dann noch so 3 Zentimeter Platte unterm Fuß haben und dann immer auf den Hacken laufen.
Genau.
Und denken so, da kommt schon wieder so ein Pinguin.
Abschließende Frage noch. Gibt es irgendwie schon was am Horizont, irgendeine technische Neuerung, ein neues Achs- oder Laufradmaß, was sich ankündigt? Oder ist da aktuell nichts zu sehen?
Hui.
Kann man da schon irgendwas, ist da irgendwas durchgesickert? Ich meine, jetzt kommen die Präsentationen, gehen gerade los aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Ist der Neuheiten, die Neuheitendichte nicht allzu hoch, aber bleiben die Hersteller erstmal bei dem, was so momentan auf dem Markt ist?
Ja, ich würde sagen schon. Also das 38er-Thema ist im Enduro-Bereich klar, das, was da nochmal jetzt neuen frischen Wind reingebracht hat. Und das MX-Thema wird da auf jeden Fall.
Also MX, kurz Chris, weil viele haben es noch erwähnt, MX ist dieses Mix, also das Mallet, was wir eben Mallet genannt haben.
Ja.
Mix, 27,5, 29er. Laufradgröße an einem Rad, das nennt man auch manchmal MX.
Genau, richtig. Vorne groß, hinten klein, Fokuhila.
Genau, vorne 29, hinten 27,5 Zoll.
Nee, das nicht Fokuhila, genau das nicht, sondern eben andersrum.
Hiku, ja, wo kommt es eigentlich Hiku her?
Fola,
ich habe mal drüber nachgedacht. Der Fokuhila ist ja, ne, vorne kurz, hinten lang und der heißt in Amerika Mallet, heißt der Haarschnitt. Und die sagen auch dann dazu, Business in the front oder Business at the front, Party at the back. Und so kann man es dann auf den Laufrad, auf das Laufrad-Thema übertragen, weil vorne seriöses Business, 29 Zoll, hinten kleines Laufrad, Party.
Okay.
Es ist schon, ja, sage ich mal, sehr weit hergeholt, der Begriff Mallet. Deswegen verwende ich für mich fast lieber MX, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Fokuhila macht wirklich
gar keinen Sinn aus
dem Zusammenhang.
Motocross-MX-Bereich, weil Motocross-Bikes haben sowieso vorne ein größeres Laufrad als hinten.
Vorne ein größeres?
Ja. Genau.
Ja, weil du hast kürzeres gesagt.
Kürzeres, Entschuldigung.
Manchmal größer.
Also spricht man
mein Ohr, hat größer gehört.
Okay.
Ja. Aber das stimmt schon, was der Chris sagt. Diese andere Gabelhersteller ziehen halt jetzt auch noch mit Gabeln nach, die da denen auch ebenbürtig sind. Das heißt, wir werden erstmal noch, glaube ich, keinen neuen Trend erleben, sondern erstmal werden alle kleineren Hersteller, was Komponente angeht oder Fahrräder angeht, mal nachziehen. In diesen Status quo, in dem wir jetzt gerade sind. Und dann erst werden dann wieder die größeren in ein neues Rohr blasen. Und dann werden wir sehen, was da kommt.
Ja, diese Umlenkschicht mit dem hohen Drehpunkt am Hinterbau ist natürlich gerade ein Thema, bleibt aber auch abzuwarten, wie sich das entwickelt, auch dauerhaft. Ich meine, der Händler sagt dann relativ schnell, wenn nach einem Jahr alle Räder wieder zurückkommen, weil er die Lager an der Umlenkrolle austauschen muss, dass er das nicht mehr haben will. Und dann reagieren da tatsächlich auch die Produktmanager drauf. Man will es nicht glauben, aber das ist so. Der Handel sagt natürlich schon, gibt natürlich schon auch stark den Ton an, wo da die Richtung, die Reise hingeht. Ne?
Dieser Umbau, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bike zu Hause und ich möchte mir gerne auch mal so ein Mallet-Bike bauen, der wird ja wahrscheinlich dann eher nur funktionieren, wenn ich ein 29-Zoll-Rad habe und hinten ein kleines reinbaue, weil vorne dann ein größeres Laufrad reinzubauen, vielleicht möglich ist, aber dann ja auch die Kräfte aufs Steuerrohr anders sind, oder?
Nee, also da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde es wahrscheinlich eher so rum fast probieren, weil du dann, wenn du hinten ein kleineres Laufrad reinbaust, vielleicht sogar eine kürzere Kurbel brauchst, damit du beim Pedalieren nicht irgendwo aufsetzt. Und wenn du vorne das ein bisschen höher machst, dann klar, dein Reach wird ein bisschen kürzer, was auch nicht ganz so angenehm ist. Aber dein Lenkwinkel wird flacher, das willst du ja fast eigentlich haben. Deswegen würde ich es dann eher mal so ausprobieren. Aber man kann von beiden Seiten an das Thema rangehen. Ich würde da aber auch nie zu viel Energie drauf verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Für mich sind Räder immer ein Gesamtkonzept, was beim Entwerfen einfach quasi bedacht wurde. Und wenn das von sich aus schon gut funktioniert, dann kann man nur manchmal auch echt verschlechtbessern.
Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir haben das Thema Enduro-Trends ganz gut hier abgearbeitet. Euch vielen Dank für die Infos und die Einblicke. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns einfach auf der Mountainbike-Seite, folgt uns via Instagram, Facebook und Co. Falls euch der Podcast nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Bitte was?
Abonniert uns trotzdem.
Dann abonniert uns natürlich trotzdem, folgt uns weiterhin und schickt uns eure Anregungen an podcast@mountainbike-magazin.de. Bleibt uns verbunden, kauft unser Heft, wir sind das Orangene. Das könnt ihr entweder per Abo euch nach Hause kommen lassen oder ihr findet es auch am Kiosk. Bleibt gesund, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit verschiedenen Laufradgrößen. Tschüss und viel Spaß.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.